zu verbessern. Dafür sind die gebaut worden, um sie im richtigen Moment mit der richtigen Idee zu inspirieren. Klar. Und sie werden dann in Zukunft noch mehr inspirierende Ideen bekommen. Zwischendurch kommt auch mal was ganz Blödes dabei. Das soll ihnen zeigen, dass man sie so genau noch nicht kennt. Ja. Das ist aber auch programmiert, weil ab und zu muss mal so ein Blödsinn dazwischen kommen, wo sie sagen, ja, siehst du, da bin ich, sondern das ist alles schön einprogrammiert. Schon bei dem ersten Schachprogramm, nur am Rande, das Apple entwickelt hatte, war es so, dass Apple extra, damit selbst bei der einfachsten Variante, wo man doch denken würde als Mensch, also gegen so einen doofen Algorithmus kann ich gewinnen, aber nein, die einfachste Variante war schon so gut. Und um wenigstens den Eindruck zu machen, dass der Rechner überlegt, hat man eine kleine Verzögerungszeit eingebaut. Ja? Auf die Art und Weise hat man das Gefühl, man hätte jetzt einen Zug gemacht, dass diese Software, diese Software total herausfordert. Dabei hat er da hinten nur gedacht, so 21, 22, 23, zack. Ne? Also schon ganz am Anfang war klar, dass die Algorithmen viel, viel mehr können, als wir uns heute uns das vorstellen können. Und wir haben sie längst in unseren Alltag gebracht. Wir haben sie überall eingebaut, aber sie werden eben auch in den extremen Ecken der Realität verwendet, also autonom entscheidende Waffensysteme. Man muss sich das mal vorstellen, in welche Richtung das läuft. Wir haben inzwischen eine Kommission bei der UNO, die versuchen wird, diese Waffensysteme zu verhindern, und alle sind natürlich auch der Meinung, dass das unbedingt verhindert werden muss, dass es diese Waffensysteme gibt, aber sie werden gebaut. Und Sie können im Internet bereits einige dieser Firmen finden, die also solche Kamikaze-Drohnen baut zum Beispiel. Sie können dann auch selber Zielfunktionen eingeben. Das werden glückliche Zeiten werden, wenn diese Waffensysteme, die also autonom von selbst entscheiden, dann auch tatsächlich mal zum Einsatz kommen. Und nicht nur da. Sie haben sicherlich in den letzten Monaten davon gehört, dass eine völlig neue Form von Finanzpolitik diesen Planeten ergreift, nämlich die sogenannten Kryptowährungen, die eigentlich ja gar keine Währungen sind, denn eine Währung ist nach der Definition natürlich etwas, womit man auch etwas kaufen kann im Zahlungsverkehr. Dem ist aber gar nicht so. Sondern die Kryptowährungen sind im Grunde genommen eine Vereinbarung von Leuten, die sich gegenseitig auf merkwürdige Art und Weise vertrauen oder eben misstrauen. Es ist ein bisschen so, als wenn Sie sich ein Bild kaufen in der Hoffnung, dass dieses Bild demnächst von allen anderen Sammlerinnen und Sammlern höher bewertet wird als der Preis, den sie bezahlt haben. Und so kann man also allmählich eine Wertsteigerung auch bei den Kryptowährungen erscheinen. Allerdings, interessanterweise, ist das ein Verfahren, was völlig an den offiziellen Finanzverfahren vorbeigeht. Eine sogenannte Blockchain ist ein elektronisches Kassenbuch, in dem alle Handelstransaktionen festgelegt worden sind, und da es auf Tausenden und Abertausenden Rechnern existiert, also als Programm, wiederum als Algorithmus existiert, ist es hier nicht mehr möglich, irgendwas zu verschleiern. Auf der anderen Seite hat auch kein Mensch mehr eine Ahnung, was da eigentlich tatsächlich passiert. Das Interessante ist nun Folgendes, dass hier zum ersten Mal die Verknüpfung zwischen dieser digitalen Welt, also der Welt der Algorithmen, der Software, und der realen Welt ganz offensichtlich wird. Und zwar noch viel stärker als bei einem anderen Beispiel, was ich Ihnen nachher nennen werde. Hier geht es schlicht und ergreifend um die Frage des Energieeinsatzes. Also wie viel Energie braucht man, um eine solche Kryptowährung zu erzeugen? Und nun, je mehr Leute an diesem Verfahren beteiligt sind, und umso mehr Energie ist dafür notwendig. Jetzt haben die Herrschaften, die sich also mit dieser Art von Währungsspekulation oder Finanzspekulation beschäftigt haben, sich angeguckt, wo auf dem Planeten gibt es günstig Strom. Denn für Computer brauchen sie elektrischen Strom. Na, da gab es also dieses und jenes, und zuletzt haben sie die Insel Island entdeckt. Island, ein Hotspot, wo durch Geothermie elektrische Energie zur Verfügung steht, günstig, sehr günstig. Das hat dazu geführt, dass diese Kryptominer, also diese Leute, die diese Währungen da erzeugen, alle, also sehr, sehr viele davon, mit ihren großen Computern nach Island gezogen sind und den Isländern dort praktisch den Strom abgezapft haben. Energiekrise auf Island. Die hatten noch nie eine Energiekrise. Die hatten bis jetzt immer genügend Strom. Jetzt auf einmal kommen die Kryptominer und nehmen ihnen das ab. Und ich will Ihnen noch was anderes sagen. Wenn Sie daran denken, nach den Forderungen dieser großen Digitalisierungswelle, die uns allen droht, mal abgesehen von den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, Das wäre eine extra Kanzelrede, was es eigentlich bedeutet, wenn solche Algorithmen zunehmend auf unserem Arbeitsmarkt Einsatz finden und möglicherweise Hunderttausende ihren Arbeitsplatz verlieren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Zielfunktion im ökonomischen Bereich ist eindeutig, die Rendite muss nach oben. Die Rendite geht nur nach oben, wenn die Kosten runtergehen. Mit dem Einsatz von Algorithmen verringern sie ihre Kosten ins Unermessliche quasi, fast gegen Null, weil die Dinger können immer 7 Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr, die machen keine Pause, solange genügend Strom da ist, ob nun isländischer Strom oder woher auch immer kommen mag. Und auf diese Art und Weise, wenn die tatsächlich die Aufgaben derjenigen perfekt erfüllen können oder sogar überperfekt, dann ist der Einsatz von Algorithmen auf dem Arbeitsmarkt ja ohnehin schon jetzt in vollem Gange, aber in Zukunft nur noch eine Frage der Zeit. Und viele, viele Leute im Dienstleistungsbereich namentlich werden einen Kollegen oder eine Kollegin bekommen, die entweder Algorithmus oder Algorithma heißt, ich weiß es noch nicht. Darüber will ich aber gar nicht sprechen, sondern es geht darum, dass diese Digitalisierungswelle, die uns dort ankommt, auf der einen Seite etwas erzeugt, das spreche ich mal für einen winzigen Moment als Physiker, auf der einen Seite etwas erzeugt, was uns große Probleme machen wird. Wir brauchen nämlich immer mehr besondere Rohstoffe für diese digitalen Schaltkreise, die wir hier in Europa nicht so einfach haben, sondern die wir aus Kontinenten exportieren oder importieren müssen, wo die entsprechenden Abbausituationen katastrophal sind, also ethisch höchst bedenklich sind. Und zum anderen verbrauchen wir immer mehr und mehr Energie. Womöglich wird es irgendwann mal tatsächlich sehr, sehr viel erneuerbare Energiequellen in Deutschland geben. Aber wir werden sie verbrauchen für Kryptowährungen. Die letzte Kryptowährung wird den Namen tragen, ja, wir hätten es schaffen können. Das ist der Name. Ja, aber wir wollten nicht. Nee, wir haben lieber gedacht, wir verdienen noch ein bisschen mehr Geld. Ja, noch mehr Geld. Die Zielfunktionen, die sind natürlich genau der Punkt. Aber nicht nur das beim Einsatz von Algorithmen, dass also jemand am Anfang einem Algorithmen ein Ziel gibt, der sich dann von selbst dahin entwickelt. Meine Damen und Herren, das aller Schlimmste, was mit Algorithmen verbunden ist, mit selbstlernenden Algorithmen und deren Einsatz, ist der Satz der Spezialistinnen und Spezialisten: Wir wissen nicht, wie die es machen. Das ist das Schlimme. Da entwickelt also jemand einen Algorithmus für einen Go-Computer, für ein Go-Spiel und schaut sich nachher überrascht an, dass dieser Algorithmus eine Lösungsstrategie entwickelt hat, von der noch kein Mensch jemals irgendwas gesehen hat. Und auf die Frage, haben Sie denn eine Ahnung, wie der das gemacht hat, kommt die Antwort: Der Sprecher zuckt mit den Schultern. Wie, sage ich, Sie wissen das nicht? Nö. Ja, aber Sie haben doch den Algorithmus entwickelt. Ja, ich habe den Anfangsalgorithmus entwickelt. Aber wie der sich weiterentwickelt hat, weiß ich nicht mehr. Was? Sie wissen nicht mehr, wie der sich weiterentwickelt? Nö. Ja, was ist denn? Sie müssen doch... Nö. Kann ich nicht. Wenn ich da genau reingucken würde, wie er es macht, würde der Rechner so langsam werden, dass er nicht mehr in der Lage wäre, Big Data Mining zu betreiben, große Daten auszuwerten, wie das hier nötig ist. 10 hoch 170 Spielmöglichkeiten. Das ist das Go-Spiel. Das ist so komplex, dass man nie gedacht hat, dass ein Computer das überhaupt mal jemand hinkriegt. Jetzt macht dieser Rechner das einfach so. Nanosekundentaktung, der Wahnsinn. Aber man weiß nicht mehr, wie er es macht. Niemand weiß. Also, ja, fast hätte ich gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, niemand. Niemand hat die Absicht, einen Algorithmus dabei zu überprüfen, wie er eine Entscheidung trifft. Da müsste man in die Hidden Layers reingehen. Wissen Sie, eine solche künstliche Intelligenz, also ein solcher Algorithmus, funktioniert eigentlich ganz einfach. Da kommt ein Signal raus, nee, rein, und unten kommt eins raus. Und was dazwischen passiert? Ein Wunder, Rabbi, ein Wunder. So, man weiß es nicht. So. Ja? Das sind die sogenannten Hidden Layers. Das sind die versteckten Schichten, in denen mathematisch diese Entscheidungen immer wieder aufs Neue überprüft werden und immer wieder gelernt wird, ob man mit der neuen Gewichtung, die dort eingesetzt wird, näher an die Zielfunktion, an die Zielvereinbarung kommt. Aber es gibt keine Begründung mehr. Die Daten, alles wird mit allem korreliert und auf diese Art und Weise werden Unmengen an Informationen in Verbindung miteinander gebracht und dann eine Entscheidung getroffen. Aber sie wird nicht mehr begründet. Und meine Damen und Herren, an dieser Stelle beginnt für mich der Wahnsinn. Ich will ja nicht von irgendeinem Untergang des Abendlandes reden, und ich habe mir gestern auch nochmal angeguckt, wie kritisch der Begriff des Abendlandes aber überhaupt ist, und ich werde an dieser Stelle für mich einfach mal oder für uns hier meine Definition nochmal sagen. Für mich ist das Abendland oder alles Abendländische hat viel damit zu tun oder ganz zentral damit zu tun, wie wir das Verhältnis von Vernunft und Glaube setzen. Das ist für mich die zentrale Position eines Abendländers, nämlich wenn er eine These hört und sie nicht versteht, dann kann er von dem Gegenüber verlangen, sage mir, was du meinst, wenn du das sagst. Erkläre dich, begründe deine Meinung. Und je rationaler sie begründet ist, umso besser. Das heißt, je weniger von unseren kulturellen Traditionen bei solchen Entscheidungen eine Rolle spielen, die ja häufig teilweise wirklich schwer nachzuvollziehen sind, aber wenn es gewisse Rationalitätsschema da gibt, dann bitte erkläre dich und sage mir, was du meinst. In der Scholastik hat man sich damit auseinandergesetzt, wie viel von dem, was in der Welt ist, müssen wir glauben, um bis zu unserer Vernunft durchzukommen. Wie viel Vernunft brauchen wir für unseren Glauben und umgekehrt. Auch die damalige Welt des Islams hat sich damit auseinandergesetzt. Empirische Forschung ist ein Ausfluss dieses Gedankens, nämlich herauszufinden, ob eine Hypothese, die ich über die Welt habe, richtig ist oder falsch. Nicht wahr. Von Wahrheit wissen wir bei den empirischen Wissenschaften nichts zu sagen. Aber wir können fordern, dass eine Hypothese, die aufgestellt wird, eben nicht einer Meinung entspricht, sondern da muss jemand Ahnung haben. Da muss jemand wissen, wovon er spricht und muss eine Prognose machen können. Und diese Prognose muss, und das ist ganz neue deutsche Rechtschreibung mit mindestens 15 S, muss also an der Erfahrung scheitern können. Es muss ein Experiment gemacht werden können, eine Beobachtung. Das sind empirische Hypothesen, mit denen kann man rational arbeiten. Aber auch innerhalb der Geisteswissenschaften sind natürlich rationale Argumente, rationale Interpretationen von großer Bedeutung. Aber immer geht es darum, Urteile zu begründen. Unser gesamter Freiheitsbegriff, unser Begriff von Rechtsstaat lebt davon, dass Urteile begründet werden müssen, in der einen wie in der anderen Richtung. Auch wenn ich Anklage führe, muss ich die begründen. Ich kann nicht einfach sagen 42. Der Computer kann das. Für den ist das klar. Wir stellen unser Leben darauf ab, dass wir in einem Land, in einer Gesellschaftsform leben, dessen Stabilität enorm davon abhängig ist, dass wir dem anderen zubilligen, dass er seine eigene Meinung haben kann, aber er muss sie begründen können. Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und die wird durch den Einsatz von Algorithmen gefährdet. Die Aufklärungsbewegung der letzten 200 Jahre wird durch den Einsatz von etwas gefährdet, was aus der Aufklärung ja herauskommt. Die Wissenschaften sind ja wiederum ein Ausfluss der Vorstellung, dass wir mehr über die Welt herausfinden können, als immer nur zu denken, es gäbe nur übernatürliche Quellen der Weisheit. Sondern hier in diesem 1,5 Kilogramm großen